Deutschlandfunk, Medias Res.
Und am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. So ganz überraschend kommt das ja nicht. Russland blockiert den Zugang zu europäischen Medien. Die Internetauftritte von 81 Zeitungen, Nachrichtenportalen, TV- und Radiosendern wurden gestern gesperrt. Und das ist eine Reaktion darauf, dass die EU vor kurzem beschlossen hat, 4 kremlnahe Medien in der EU mit einem Sendeverbot zu belegen. Darüber reden wir heute in Medias Res. Und beginnen tun wir aber gleich mit dem Fall eines amerikanischen Journalisten, der den Druck auf ausländische Medien in Russland bereits seit 15 Monaten am eigenen Leib zu spüren bekommt, weil er seit dem 24. März 2023 in russischer Untersuchungshaft sitzt. Und die Rede ist natürlich von Evan Gershkovich. Vor fast genau 15 Monaten wurde der Reporter des Wall Street Journals in Russland verhaftet unter dem Vorwurf Spionage. Konkret soll er Informationen gesammelt haben über die russische Rüstungsindustrie. Belege für diesen Vorwurf gibt es keine, zumindest keine öffentlich einsehbaren. Er ist nicht verurteilt bislang, seine U-Haft wurde immer wieder verlängert. Heute aber hat der Prozess gegen ihn offiziell begonnen, vor einem Regionalgericht in Jekaterinburg. Wenig überraschend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was wir wissen, bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Den Fall haben wir in den vergangenen Monaten ja immer wieder thematisiert, was nie ganz einfach ist. Denn mit Gershkovich selbst sprechen, das ist uns nicht möglich. Wir reden jetzt aber mit einem Kollegen von ihm, der Evan Gershkovich gut kennt. Bojan Panczewski ist Deutschland-Korrespondent des Wall Street Journal und er ist jetzt am Telefon. Herr Panczewski, guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Herr Panczewski, wir können nicht mit ihm reden. Wie viel Kontakt haben Sie inzwischen noch zu Ihrem Kollegen?
Ja, man könnte schon sagen, wir haben jetzt ausreichend Kontakt mit ihm gehabt. Der kann Briefe empfangen. Wir schreiben ihm tonnenweise Briefe. Alle Kollegen, alle Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, auch Menschen aus der breiten Öffentlichkeit. Es gibt bei uns auf der Webseite von Wall Street Journal einen Link, wo man, wo jeder Leser, jede Leserin einen Brief an Evan schreiben kann. Und dann gibt es Volontäre, die das alles übersetzen und per Brief, also tatsächlich per klassischen Brief, ins Gefängnis schicken. Natürlich, das hat sich leider diese Woche geändert, weil der ist ja jetzt in Jekaterinburg in einem Regionalgefängnis. Der wird ja verurteilt in so einem Regionalgericht. Und bisher haben wir die Möglichkeit nicht gehabt, mit ihm Kontakt aufzunehmen in dieser neuen Situation. Das ist seit einer Woche ungefähr so.
Dann mit dem aktuellen Stand, den Sie haben, wie geht es ihm?
Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Man muss schon sagen, der ist ein bisschen abgemagert. Ich habe ihn heute und gestern gesehen im Gerichtsraum. Der sieht ein bisschen blass aus, was ja nicht kein Wunder ist. Der ist 455 Tage im Knast. Sitzt schon lange, darf eine Stunde pro Tag irgendwie sich draußen bewegen. Die Zustände sind natürlich nicht optimal. Also körperlich geht es ihm einigermaßen gut, geistlich geht es ihm sehr gut. Der ist guter Dinge, der schreibt immer lustige Dinge zurück. Der macht Spaß mit den Wächtern. Der hat denen gesagt, neulich, als er nach Jekaterinburg umgesiedelt werden sollte, hat er denen erzählt, der hat sich freiwillig gemeldet für die spezielle Militäroperation in der Ukraine. Und die Wächter waren außer sich, die haben ihm gesagt, nee, bitte nicht, mach das bitte nicht. Das ist keine gute Idee. Also weil das kann man natürlich als Gefangene in Russland machen und viele haben es auch gemacht und das war ein kleiner Scherz von ihm. Also dem geistig ist er noch stark, also der ist ein junger Typ, 33 Jahre jung. Also wir hoffen, dass er auch bald zurück zu uns kommt.
Wir haben ja zumindest ein kleines Lächeln sehen können heute vor Beginn der Verhandlung. Man hat ein leises Hi von ihm gehört in Richtung der Pressefotografen. Wir können nicht sagen, ob er optimistisch ist, aber sind Sie, Herr Panczewski, optimistisch, dass er freikommt?
Boah, ich bin optimistisch, ich muss optimistisch sein, wir müssen alle optimistisch sein. Wenn wir nicht optimistisch sind, dann hilft das auch nicht weiter. Die Lage ist relativ klar, also der ist zu Unrecht verhaftet worden, der ist zu Unrecht inhaftiert worden, der ist zu Unrecht jetzt steht vor Gericht. das darf man sich nicht als einen echten Prozess vorstellen. Der ist natürlich kein Spion, der hat natürlich nie im Leben Spionage betrieben, der hat nie im Leben für die Regierung der Vereinigten Staaten gearbeitet. Der war sauber akkreditiert bei der russischen Regierung und der hat seinen Job als Korrespondent gemacht. Natürlich als Korrespondent frei zu berichten in Russland grenzt an Unrecht, also an Spionage wegen des Systems da. Also da, die Aussagen des Gerichts und der Behörden muss man überhaupt nicht ernst nehmen und man soll, glaube ich, auch nicht wiederholen. Diese Anschuldigungen, die sind ja vollkommen absurd. Aber der wird sicherlich verurteilt, daran haben wir keinen Zweifel. Und die Frage ist dann, werde er ausgetauscht werden für russische Gefangene im Westen, die verschiedene kriminellen Taten begangen haben. Mhm. Das hat der Putin höchstpersönlich, Präsident Wladimir Putin hat ja das höchstpersönlich gesagt, mehrere Male in der Öffentlichkeit. Einmal im Interview mit Tucker Carlson, dem konservativen amerikanischen Medienmacher, hat er klipp und klar gesagt, was er will. Das will er halt und so agiert er. Also das muss man sich als Geiselnahme vorstellen eher. Und ob zu einem Geiselaustausch kommt, werden wir natürlich sehen.
Das Thema bleibt für uns jetzt erstmal auf der Agenda. Haben Sie die Sorge, gerne mit einer kurzen Antwort beantworten, dass mit der Zeit, die jetzt vergeht, dass das Interesse der Medien nachlässt?
Die Sorge haben wir, aber das zeichnet sich nicht. Also Kollegen wie Sie in Deutschland und überall graufen die Geschichte auf, die berichten, also wir sind gute Dinge. Bisher ist die Geschichte in der Öffentlichkeit gut berichtet worden.
Dann schauen wir, dass wir dranbleiben. Das war Bojan Panczewski, Deutschland-Korrespondent des Wall Street Journal. Mit ihm habe ich gesprochen über seinen Kollegen Evan Gershkovic, seit 15 Monaten in Russland in Haft. Seine Verhandlung hat heute begonnen. Herr Panczewski, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema. Russland sperrt seit gestern die Nachrichtenportale von mehr als 80 europäischen Medien. Und dass diese Maßnahme etwas zu tun hat mit der Sperre von 4 kremlnahen Medien vor wenigen Wochen in der EU, das hat das russische Außenministerium selbst erklärt. Und ich habe darüber gesprochen mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann, der aktuell aus Warschau arbeitet. Und ich habe ihn erstmal gefragt, also 81 Medien aus 25 EU-Staaten, wie sehr sind deutsche Medien betroffen?
3 deutsche Medien sind betroffen, der Spiegel, die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Damit ist Deutschland nicht ganz so stark betroffen wie andere Länder der EU, zum Beispiel Griechenland, Spanien, Italien mit jeweils 4 Medien und sogar 9 französische Medien. Ich denke mal, dass das eher politisch motiviert ist in Bezug auf den Staat, aus dem die Medien kommen. Bei Frankreich die jüngsten Aussagen von Präsident Emmanuel Macron, zum Beispiel, dass er sich vorstellen kann, auch Truppen einzusetzen in der Ukraine, dass das weniger auf eine Beurteilung dieser Medien an sich zurückzuführen ist.
Jetzt habe ich mich gefragt, welche Folgen hat das denn konkret? Also wurden diese jetzt blockierten Internetauftritte überhaupt, ich sag mal, im nennenswerten Maßstab genutzt in der russischen Bevölkerung?
Die Folgen sind noch ein bisschen unklar. Also ich kenne keine Statistik, die sagt, wie viel das genutzt wird in Russland. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Medien wenig genutzt werden von einem kleineren Teil der Bevölkerung. Zum einen die Sprachkenntnisse, die man ja braucht. Das andere ist das Interesse, das nicht so bestehen dürfte an den Debatten in den jeweiligen Ländern, die in den Medien abgebildet werden, denn diese Medien richten sich ja nicht an ein russisches Publikum. Und wer das dennoch möchte, wer die trotzdem weiterhin lesen oder verfolgen möchte, kann über einen VPN, sogenannten VPN-Server, ins Internet gehen und kann sie dann trotzdem weiter nutzen, wie das ja auch bei anderen gesperrten Medien in Russland jetzt schon der Fall ist, bei den russischen Exilmedien zum Beispiel. Die Frage ist ein bisschen, ob das nicht auch weitergehende Folgen haben wird. Darf man zum Beispiel diese Medien dann auch nicht mehr zitieren? Stehen sie unter besonderer Beobachtung? Also die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat gesagt, das sei eben nur eine Reaktion auf das, wie die EU mit den russischen Medien umgeht, keine Abrechnung mit dem Journalismus, aber in der Begründung für diese Maßnahmen ist ja auch zu lesen, dass es hier um Inhalte geht, dass diese Medien, Zitat, systematisch unzutreffende Informationen über die militärische Spezialoperation, so heißt der Krieg in der Ukraine, verbreiten. Also nicht nur spiegelbildlich, sondern schon auch ein inhaltliches Kriterium.
Jetzt hat das Außenministerium selbst verlauten lassen, dass man die Sperrung überdenken werde, wenn die vor wenigen Wochen beschlossenen Sperrungen wiederum kremlnahe Medien in Europa aufgehoben werden. Da ist ja nicht von auszugehen, dass die EU auf diese Art von, ich nenne es mal, Erpressung eingehen wird. Ist das überhaupt ein ernst gemeintes Angebot?
Niemand, der sich in Russland im Moment dazu äußert, geht davon aus, dass es dazu kommen wird und dass da irgendwie dann eine Vereinbarung getroffen werden könnte. Im Moment geht es in diesen Beziehungen leider immer nur in eine Richtung, das ist die Richtung Konfrontation. Die Sprecherin des Außenministeriums, Sacharowa, ich habe sie schon erwähnt, hat heute auch nochmal nachgelegt. Sie hat gesagt, Russland sei auch bereit, ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten auszuweisen, wenn russische akkreditierte Journalisten aus einem EU-Land ausgewiesen würden oder dort Repressionen erfahren. Mit Österreich passiert das zum Beispiel gerade, da gibt es eine regelrechte Eskalation. Beide TASS-Korrespondenten in Wien wurden ausgewiesen, weil sie laut Innenministerium in Wien eine negative Sicherheitseinschätzung hätten. Es steht TASS frei, jemand anders zu akkreditieren, aber daraufhin hat Russland nicht so geantwortet, dass es jemand anders schickt, sondern sofort eine ORF-Korrespondentin aus Moskau ausgewiesen. Und das, sagt Sacharowa heute, werde nicht die einzige Gegenmaßnahme bleiben.
Jetzt ist ja die Lage für ausländische KorrespondentInnen sowieso heikel in Russland seit Beginn der russischen Großinvasion. Wir haben ja schon über den Wall Street Journal Reporter Evan Gershkovich in dieser Sendung gesprochen. Ändert diese beschlossene Maßnahme etwas für die Korrespondentinnen und Korrespondenten der blockierten Medien?
Ich denke, dass es sich schon zusätzlich einschüchtern könnte und auch zusätzlich einschüchtern sollte. Ich gehe nochmal zurück zur Erklärung des Außenministeriums, in der es heißt, dass diese Medien unzutreffende Informationen über den Krieg in der Ukraine verbreiten. Und das ist in Russland seit März 2022 ein Straftatbestand. Denn unzutreffend heißt ja schlicht und ergreifend nicht im Einklang mit dem, was das Verteidigungsministerium in Moskau verlautbart. Und bisher ist zwar noch kein ausländischer Journalist dafür vor Gericht in Russland angeklagt worden, aber das kann jederzeit passieren. Und dass das jetzt so erwähnt wurde und dass diese Medien auf dieser Liste stehen, das gibt den Journalistinnen und Journalisten diese Medien ganz sicher zu denken und ist ein deutlicher Hinweis, dass das passieren kann.
Russland sperrt 81 Nachrichtenportale europäischer Medien. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit meinem Kollegen Florian Kellermann. Wer als Politiker etwas fordert, auch und vielleicht sogar gerade wieder besseren Wissens, hat ganz gute Karten, damit in den Medien mit dieser Forderung aufzutauchen. Wir haben uns ja mit diesem Phänomen beschäftigt, intensiv in unserer aktuellen Folge von Nach Redaktionsschluss, unserem Deutschlandfunk-Medien-Podcast. Den empfehle ich jetzt nochmal an dieser Stelle ganz uneigennützig, am leichtesten zu finden über unsere Deutschlandfunk-App. Und nur kurze Zeit, nachdem wir den Podcast aufgezeichnet hatten, da hat ein CSU-Politiker gleich nochmal ein schönes Beispiel dafür geliefert, wie man mit Forderungen schnell Schlagzeile macht. Alexander Dobrindt ist sein Name. Und was will er? Er will erwerbslose Ukrainer zurück in ihr Land schicken, in vermeintlich sichere Ecken der Ukraine. Eine solche Forderung, die stellt Medien vor ein Dilemma. Und zwar mehr, als man glaubt, meint unsere Kolumnistin. Und warum, hören Sie selbst.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wassil.
Wenn das Ziel war, medial Aufmerksamkeit zu bekommen, dann muss man CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu seinem tadellosen Timing und seinem erfolgreichen Agenda-Setting gratulieren. Während der EM und zwei Wochen vor der Sommerpause, wo der parlamentarische Betrieb nachrichtlich schon im Urlaub ist, polterte sich Dobrindt mit einer guten Portion reaktionären Populismus in die Schlagzeilen. In der Bild am Sonntag forderte er, dass erwerbslose Ukrainer in Deutschland in ihr Land zurück sollten. Das gegenwärtig, wie Sie vielleicht wissen, von Russland angegriffen wird. Arbeit oder Abschiebung, titelte die Boulevardzeitung, was auf mehreren Ebenen eine Nonsensforderung ist. Die Geflüchteten aus der Ukraine sind hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Kinder können aus offensichtlichen Gründen nicht arbeiten gehen. Die Frauen können aufgrund der Kinder nicht arbeiten gehen. Das Problem sind nicht, wie hier behauptet wird, die vor Bombardierung Geflohenen. Es sind die mangelnden Angebote für Kinderbetreuung und die Dauer bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Aber hier fängt auch schon der Denkfehler an. Denn ganz unabhängig davon hängt das Recht einer Person, Zuflucht zu suchen, nicht von ihrer Arbeitsleistung ab. Es ist kein Tauschgeschäft, Schutz von Menschenwürde gegen Produktivität. Zusätzlich zu den ethischen Implikationen ist dieser Vorstoß schlicht auch rechtswidrig und wäre gesetzlich nicht umsetzbar. Das alles muss ein Dobrindt wissen. Welches Interesse also sollte er daran haben, solch realitätsleugnende und unrealistische Forderungen zu stellen? Die kollektive Diffamierung Geflüchteter ist immer noch ein rhetorisch zu effizientes Instrument für politisch Arbeitende, um es nicht zu nutzen. Es bündelt die mediale und damit die öffentliche Aufmerksamkeit erfolgreich, weil es eine Angst vor dem Wohlstandsverlust und dem Benachteiligtwerden mobilisiert. Wir haben diese Woche schlicht eine Revitalisierung der als russische Propaganda längst widerlegten These, dass der deutschen Gesellschaft durch die Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten wirtschaftliche Nachteile widerfahren. Erinnern Sie sich noch, als CDU-Chef Friedrich Merz in einem Interview mit Bild TV den Begriff Sozialtourismus benutzte, um eine angebliche Ausnutzung des deutschen Sozialsystems durch ukrainische Flüchtlinge zu behaupten? Diese falsche Aussage wurde laut Spiegelrecherchen über rechtsextreme und russische Propaganda verbreitende Accounts in Umlauf gebracht. Sie dienen dazu, die Solidarität mit der ukrainischen Zivilbevölkerung zu schwächen. Und es funktioniert, egal wie. Wird es medial nicht widerlegt, setzt sich diese faktenwidrige Erzählung der faulen Flüchtlinge durch und entfaltet seine manipulative Wirkung. Wird es journalistisch verhandelt, bekommt es eine Aufmerksamkeit, die es nicht bekommen sollte, weil es Nonsens ist. Hierbei verbrauchen sie unsere begrenzten Kapazitäten und lenken von anderem ab. Aus Empörung wird solchen Aussagen zu Recht widersprochen. Und aus journalistischer Sorgfaltspflicht werden sie widerlegt. Über den Milliardenschaden, den der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn durch die unrechtmäßigen Auftragsvergaben bei den FFP2-Masken zu verantworten hat, sprechen wir praktischerweise weniger. Über die sich anbahnenden Strafzahlungen in Milliardenhöhe, weil Volker Wissing seinen Verkehrssektor nicht im Griff hat, gar nicht mehr. Vielleicht braucht man für die Lösung dieses aufmerksamkeitsökonomischen Dilemmas drastischere Headlines. Unionspolitiker will Gesetze brechen, um während der EM eine Schlagzeile zu bekommen.
Die Medias Res Kolumne diese Woche von Samira El-Wassil. Ende Juni, also in wenigen Tagen, da fällt eine Regelung weg, von der viele möglicherweise vorher noch nie gehört haben. Das sogenannte Nebenkostenprivileg. Was heißt das? Vermieterinnen oder Vermieter können einen Sammelvertrag abschließen für Kabelfernsehen und dann die Gebühren eben über die Nebenkosten auf alle Mieter des Hauses umlegen. Das geht ab dem 1. Juli nicht mehr. Die Mieter müssen dann selbst entscheiden, wie es weitergeht und müssen auch selbst aktiv werden. Und das fällt übrigens mitten in die Fußball-Europameisterschaft. Also eine Zeit, in der ja gerne, ich sag mal, etwas häufiger linear geschaut wird, als das vielleicht sonst im Jahr der Fall ist. Und es führt auch dazu, dass da ein eigener Markt entsteht mit verschiedenen Anbietern und Angeboten. Ein Beispiel ist das Schweizer Unternehmen Satu und das bietet Fernsehempfang über das Internet, was angesichts von Mediatheken und Livestreams ja erstmal merkwürdig anmutet. Kevin Barth hat sich das Geschäftsmodell des Unternehmens angeschaut.
Alles gut für
Bereits zum 9. Mal läuft eine Fußball-Welt- oder Europameisterschaft auch bei Satu. Der Dienst gelte als Pionier, erzählt Constanze Gillis, die Verantwortliche für das Endkundengeschäft im deutschsprachigen Raum.
Satu wurde 2005 schon von Bea Knecht in Zürich gegründet und zwar mit dem Ziel, TV über das Internet zu übertragen. Schon 2006 hat Satu das Eröffnungsspiel der WM live über das Internet übertragen und damit waren wir die Ersten.
Ein Jahr später war Satu auch in Deutschland verfügbar. Zunächst kostenlos, aber nur mit ein paar Nischensendern wie Das Vierte oder Comedy Central. Wer den Dienst nutzen wollte, musste in den ersten Jahren eine spezielle Software auf dem Computer installieren. Die Öffentlich-Rechtlichen einigten sich auf eine einjährige Testphase mit dem Unternehmen und gehören seitdem fest zum Angebot. Ab 2014 waren auch alle relevanten privaten Sender mit dabei. Laut dem Mainzer Medienökonom Björn von Rimscher profitieren sie alle von Satu und umgekehrt.
RTL ist einerseits in einer guten Position, wir haben attraktive Inhalte. Und Satu muss vielleicht sich überlegen, müssen wir für attraktive Inhalte zahlen, damit Leute uns überhaupt abonnieren. Umgekehrt ist aber RTL darauf angewiesen, dass ihren Werbekunden sagen können, wir erreichen ganz viele Menschen. Und das bringt wiederum Satu in eine gute Position, weil die dadurch sagen können, wenn du auf uns verzichtest, dann verzichtest du auf einen Teil der Zuseherinnen.
Satu kann bei der Zusammenarbeit mit privaten Sendern auch einzelne Werbespots austauschen, um eher auf die dortige Zielgruppe einzugehen. Mittlerweile hat das Schweizer Unternehmen auch ein Abo-Modell etabliert, erklärt Constanze Gillis.
Wir haben immer noch ein freies Angebot, das insbesondere eben die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch diverse weitere Sender beinhaltet, wo man sich lediglich registrieren muss und dann losschauen kann. Eine wichtige Stütze ist natürlich aber das Abo-Modell, für das wir eben drei Produkte anbieten in verschiedenen Preisklassen mit verschiedenen Features eben.
Das teuerste Paket kostet knapp 14 Euro pro Monat. Damit können Nutzende unter anderem das Programm anhalten, es aufnehmen oder auch im EU-Ausland schauen. Bei allen kostenpflichtigen Abos ist die Satuthek mit 25.000 Inhalten mit dabei. Die öffentlich-rechtlichen Mediatheken gibt es dort nicht, dafür aber unter anderem das Programm der letzten 7 Tage von ProSiebenSat.1 und einige Themenkanäle. Die Zahl der Abonnenten ist wie so oft ein Geheimnis. Björn von Rimscher zählt Satu eher zu den kleineren Streaming-Anbietern in Deutschland, aber das Geschäftsmodell lohne sich.
Es gibt keine exklusiven Inhalte, die teuer wären, sondern es ist ja eigentlich nur eine weite Verbreitung von dem Fernsehprogramm, was es ohnehin gibt. Insofern ist die Kostenbasis auch schon eine andere, als wenn wir jetzt von einem Streaming-Dienst ausgehen würden, der selber Programm produziert.
Wichtig ist außerdem das Geschäft mit Netzbetreibern, die zusätzlich zu Internet auch Fernsehen anbieten. Das können sie über Satu beziehen. Auch auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs reagiert das Unternehmen mit einem eigenen Angebot für Haushalte, die möglicherweise wechseln wollen. Laut Constanze Gillis hat das bereits einen positiven Effekt.
Wir sind jetzt also deutlich im fünfstelligen Bereich. Das ist für uns eine relevante Anzahl an neuen Nutzenden. Dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass eben das Wachstum sich in den nächsten Monaten stark fortsetzen wird.
Erstmals gab es dazu auch eine eigene TV-Werbekampagne. Für Medienökonom Björn von Rimscher profitiert Satu aber deutlich mehr davon, dass andere größere Marken auf das Thema aufmerksam machen.
Selbst wenn Vodafone eigentlich mit dem Ziel wirbt, Kunden bei sich zu halten, schaffen sie damit ja erstmal Bewusstsein dafür, dass ich als Kundin was tun muss. Wenn ich mich schlau mache, finde ich die vielen Besprechungen auf Webseiten im Internet, die mir sagen, was es für Anbieter gibt. Und dann werden sicher einige auch bei Satu landen.
Von Rimscher glaubt, dass abgesehen vom Kabelfernsehen alle Anbieter profitieren können. Darunter mit Waipu.tv auch ein Dienst, der ein ähnliches Angebot macht wie Satu.
Das Ende des Nebenkostenprivilegs und ein neuer Markt, der deswegen entsteht. Kevin Barth hat sich das Geschäftsmodell des Schweizer Unternehmens Satu angeschaut. Und das war's für heute mit Medias Res. Hier gibt's gleich wie immer die Nachrichten und dann im Anschluss ebenfalls wie immer den Büchermarkt. Und den moderiert heute Sigrid Brinkmann. Und ein Thema bei ihr unter anderem die 48. Tage deutschsprachiger Literatur. Die beginnen nämlich heute. Danke fürs Zuhören im Namen des Medias Res Teams. Ich bin Benedikt Schulz und ich sage Tschüss, machen Sie es gut.